Schönen guten Morgen. Bevor ich was zu der Korrektur sage, zu der übrigens auch ein komplettes Dokument im Stud.ac steht, mit Ergänzungen und noch einem Beispiel und so weiter, möchte ich eine Frage nochmal beantworten, die mir gerade gestellt wurde. Da geht es um die Definition von irreduzibel. Anscheinend gab es da Missverständnisse, weil da steht, irreduzibel heißt, man ist nicht Null, keine Einheit. Und wenn man das Element als Produkt schreiben kann, dann sind die beteiligten Faktoren Einheiten oder zu dem Element assoziiert. Jeweils. Die beiden sind jeweils eine Einheit oder zu dem Element assoziiert. Gleichzeitig können das keine Einheiten sein, denn das Produkt von zwei Einheiten ist eine Einheit. Und vorher haben wir ja gerade ausgeschlossen, dass das Element eine Einheit ist. Das ist also ein Missverständnis, das man sich klar machen kann, wenn man dann noch ein bisschen weiterdenkt. Ich verstehe, dass das sprachlich, also ich verstehe, dass die Formulierung dazu führen kann, dass man das falsch versteht. Deswegen sage ich jetzt nochmal dazu, da ist gemeint jeweils. Und wenn das bei Ihnen zu Missverständnissen oder Fragen geführt hat, dann tut es mir leid. Fragen Sie am besten nach, wenn das dann beim Lösen der Übungsaufgaben passiert. Also lieber vorher, nicht danach, wenn dann schon Fehler passiert sind und Sie dafür Punktabzug gekriegt haben. Das ist natürlich mal schade. Gut, das war also die Definition der Irreduzibilität. Da verstehe ich jetzt, also nach der Frage verstehe ich, was an der Formulierung das war, wo es ein Missverständnis gab, aber die Definition ist nicht widersprüchlich. Man muss es einfach dann zu Ende lesen und überlegen, wie die Teile der Definition zusammenpassen. Hier allerdings ist wirklich ein Fehler passiert. Ich habe vergessen, bei der Definition von faktoriell noch was dazu zu sagen. Es geht nicht nur um die Existenz von Zerlegungen, sondern es geht auch darum, dass sie in gewisser Weise eindeutig sind. Ich habe das jetzt einmal hier angeschrieben, gehe das kurz durch. Aber damit Sie das nicht alles abschreiben müssen und vor allem, damit Sie das nächste Beispiel, was ich dann nochmal ausführlicher gemacht habe als ursprünglich geplant, damit Sie das nicht nochmal alles abschreiben müssen, habe ich eine Folie in Stud.ac oder eine Datei in Stud.ac gestellt. Worum geht es hier? Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, was Zerlegungen sind. Und bei Zerlegungen, da sind Einheiten und irreduzible Elemente erlaubt. Es sind keine Begrenzungen, wie viele das sind. So. Dann habe ich gesagt, bei einem Ring, bei der Definition von einem faktoriellen Ring, da braucht man, dass jedes Element außer 0 eine Zerlegung besitzt. Das ist auch so, das bleibt Teil der Definition. Allerdings ist es nicht alles. Das, was noch mit dazukommen muss, damit man einen Ring faktoriell nimmt und damit man nicht nur sowas sagt wie Elemente besitzen Zerlegung, das ist die Eigenschaft 2. Ich habe das deshalb jetzt getrennt, damit Sie ganz klar sehen, das eine ist eine Existenzaussage, jedes Element besitzt eine Zerlegung. Das zweite ist sozusagen eine Eindeutigkeitsaussage und die habe ich jetzt getrennt. Dieser zweite Teil sagt, dass eine solche Zerlegung für ein Element aus dem Ring mehr oder weniger eindeutig ist. So richtig eindeutig kriegt man es nicht hin, das haben wir ja schon gesehen bei den verschiedenen Zerlegungen für 12 in Z. Aber man kriegt es eindeutig hin in einer gewissen Weise und ich habe hier hingeschrieben, was ich damit meine. Die Anzahl der irreduziblen Faktoren, die beteiligt sind bei der Zerlegung, die ist eindeutig bestimmt. Und die Zerlegung selbst können sich nur so unterscheiden, dass man die Faktoren in der Reihenfolge vertauscht, zum Beispiel. Oder dass man einen Faktor durch einen dazu assoziierten Faktor ersetzt. Das haben wir bei 12 gesehen. Und in dem Beispiel, was ich in der Datei, die ich in Stud.ac gestellt habe, da ist das Beispiel mit 12 nochmal aufgegriffen. Und daran erkläre ich nochmal, was diese Teile der Definition sollen. Dann habe ich Ihnen noch relativ ausführlich hingeschrieben, wie man mit Schulwissen sehen kann, dass der Ring Z tatsächlich faktoriell ist. Das kommt nachher in dem Beispiel, in dem wir mittendrin waren, sowieso noch als Schlussbemerkung, aber eigentlich wollte ich da nur so zwei Sätze zu sagen und dann, naja, weiß man irgendwie. Und dann habe ich gedacht, na, wenn ich jetzt hier schon diese Ergänzung mache und nochmal über die Definition spreche, dann sollte ich auch ein Beispiel machen, wo man wirklich sieht, wie diese beiden Teile gezeigt werden, damit Sie einmal ein ganz konkretes Beispiel haben. Das war der Plan. Gucken Sie sich das also in Ruhe an. Ich habe mich bemüht, es ziemlich ausführlich zu machen. Wenn Sie da Tippfehler finden oder irgendwelche Fragen haben, dann kommen Sie bitte einfach auf mich zu. Ich kommentiere das nachher nochmal kurz am Ende des Beispiels, bei dem wir eigentlich gerade sind. So, jetzt steht an der Tafel, es ist auf dem, in der Audiodatei, das ist wichtig, es ist im Stud.ac, dann hoffe ich, dass niemand sich dann später aus Versehen die unvollständige Definition von faktoriell gemerkt hat. Ich hoffe, dass es wirklich alle mitkriegen, denn das ist wichtig. Okay, das waren die Ergänzungen. Die Frage zur Definition von Irreduzibilität, da habe ich auch nochmal was dazu gesagt. Und wir werden sehr, sehr oft Z zeigen oder zeigen, dass Dinge irreduzibel sind oder benutzen, dass Elemente irreduzibel sind. Und dann werde ich versuchen, noch mal ein paar Mal darauf hinzuweisen, wie wir diese verschiedenen Eigenschaften sehen oder wie wir damit arbeiten, damit sie sich daran gewöhnen und damit dieses Missverständnis, was jetzt anscheinend bei einigen aufgetreten ist, dann später nicht mehr auftritt. Okay. Wir waren im Beispiel 3.2 und da waren wir in Teil 3. Ich habe schon angeschrieben, was die Normfunktion sein soll auf den ganzen gaußschen Zahlen, habe aber noch nichts dazu gesagt, warum das funktioniert und warum wir da wirklich einen euklidischen Ring bekommen. Damit steigen wir jetzt ein. Bezeichnung ändere. Ich gucke nochmal nach. Hier steht NF1 und NF2, was so ein bisschen klingt wie naturwissenschaftliche Fakultät. Ja doch, genauso habe ich es genannt. Ich habe gesagt Normfunktion und dann habe ich definiert, euklidischer Ring ist ein Ring mit so einer Normfunktion. Und das ist auch alles so okay. Dann prüfen wir jetzt die beiden Eigenschaften getrennt nach. Worum ging es denn dabei? Es ging darum, wie diese Abbildung sich sozusagen mit Teilbarkeit im Ring verträgt. Das eine hat wirklich direkt mit Teilen zu tun und das zweite ist das, was ich Teil mit Rest genannt habe. Für NF1 müssen wir uns also nur zwei ganze gaußsche Zahlen hernehmen, der hat das die eine, die andere teilt. Dann gucken wir, was mit der Normfunktion passiert. Sein also, was brauchen wir hier? A plus B, I. Ein Teiler ist von A plus B. erste Teil lassen. Dann müssen reale und imaginäre Teile übereinstimmen. Wir wussten also auch vorher schon, dass A dasselbe sein muss wie dieser Ausdruck und dass B dasselbe sein muss wie dieser Ausdruck. Das wussten wir auch schon. Gut, was noch? Ich möchte gern diese beiden Normwerte, den davon und den davon, vergleichen. Und dazu möchte ich etwas hinweisen, das ich gleich benutze. Wenn wir das ausrechnen wollen, dann brauchen wir binomische Formeln. Dabei entstehen diese Zwischenterme mit dem Vorfaktor 2 und die sind auf beiden Seiten gleich, aber hier haben wir einmal das Minuszeichen davor und hier haben wir das Zeichen Plus davor. Das liegt daran, dass da die gleichen Buchstaben stehen, nur unterschiedlich hinsortiert. Wenn Sie das einmal im Kopf machen, dann sehen Sie das, hier haben wir minus 2 mal c mal x mal d mal y und hier haben wir plus 2 mal d mal x mal c mal y. Und das ist der Grund, dass wenn man das ausrechnet, dass dann diese Mittelteile wegfallen. Das werde ich in der nächsten Rechnung benutzen. Wenn wir das jetzt wiederum ausrechnen, dann bekommen wir genau das, was hier oben übrig bleibt, wenn man alles hingeschrieben hat und diese Mittelterme sich so weggekürzt haben. Das heißt, was hier rauskommt, ist genau Norm von A plus BI und hier steht das kleine gleich, um das es geht. Finden. finden kann. Das Ding ist nicht null, das steht hier. Trotzdem hat man in einem Ring ja im Allgemeinen keine multiplikativen Inversen. Im Körper C, wo das Ganze ja auch lebt, da findet man bei Elementen, die nicht null sind, multiplikative Inverse, denn das ist ja ein Körper. Und wie machen wir das? Der Trick ist, dass man sozusagen erweitert. Also man möchte durch x plus y i teilen. Und dann schreibt man das quasi so. Einmal kurz gucken. Man schreibt x plus y i mal. Also der Trick ist, dass man sozusagen das komplex Konjugierte benutzt, weil dann, wenn man das Produkt bildet, das Quadrat vom Realteil und das Quadrat vom Imaginärteil übrig bleiben. Und dann bekommt man in dem Fall ganze Zahlen, im Allgemeinen halt reelle Zahlen. Das heißt, wenn ich dadurch teilen möchte in C, dann rechne ich einfach mal diesen und geteilt durch. Ich schreibe es mal direkt so hin, sozusagen durch den Normwert. Stimmt das jetzt so? Wenn ich das damit multipliziere, dann multipliziere ich oben ja diese beiden Elemente, da kommt dann genau x² plus y² raus, das heißt, wenn ich multipliziere, lande ich insgesamt bei 1, weil ich ja hier habe. Das ist der Trick. Also der Trick ist immer, dass man an das Konjugiert-Komplexe denkt, weil man dann durch etwas teilen kann, was eine reelle Zahl ist. In dem Fall sogar eine ganze Zahl. Und es ist nicht 0. Denn x plus yi ist nicht 0, das heißt, mindestens einer dieser beiden Koeffizienten ist nicht 0, das heißt, ich teile hier niemals durch 0, es funktioniert. So, das ist sozusagen das Inverse, aber in C. Das ist ganz wichtig, das ist in C. Denn man weiß ja nicht, ob, wenn ich jetzt mir das wieder als Realteil und Imaginärteil vorstelle, was bekomme ich nämlich dann? Da bekomme ich einmal x geteilt durch das, das ist mein neuer Realteil, und minus y geteilt durch das ist mein neuer Imaginärteil. Das müssen keine ganzen Zahlen mehr sein. Denn ich teile ja durch x plus y Quadrat. Aber wir liegen auf jeden Fall damit in Q. Und das wird gleich wichtig. So, Frage?
Sie haben argumentiert, warum wir nicht 0 sind, weil wir in Set I sind. Aber gleichzeitig haben Sie gesagt, wir sind jetzt in ganz C. Also wieso ist
aber da geht das Argument auf. Einfach weil ich hier Quadrate habe. Quadrate sind ja niemals, also ein Quadrat ist nur dann 0, wenn das Ding, was man quadriert, 0 ist, und ein Quadrat kann auch, also ein Quadrat einer reellen Zahl kann ja niemals negativ sein. Das hier unten sind ja keine komplexen Zahlen x und y, sondern das sind ganze Zahlen. Ich habe jetzt nicht den Bereich gewechselt, ich wechsle nur meine Perspektive. Vorher habe ich nur im Ring der ganzen gaußschen Zahlen geguckt und gearbeitet und gerechnet. Und jetzt nehme ich die gleichen Elemente, x und y sind immer noch ganze Zahlen, aber ich gucke jetzt den größeren Kontext der komplexen Zahlen an. Das heißt, wenn ich jetzt hier rechne, erlaube ich auch reale und Imaginärteile, die nicht mehr unbedingt ganzzahlig sind. Aber wir sehen hier, dass sie immer noch rational sind. Denn wenn ich hier durch so eine ganze Zahl teile, bekomme ich ja Koeffizienten, die aus Q kommen. Dieses Ding liegt in etwas, was wir so noch nicht kennen, deswegen möchte ich das nicht hinschreiben. Das liegt in C, aber hat rationale Koeffizienten. Oder hat, ich schreibe mal, hat real und Imaginärteil in Q. Das ist ganz gut, dass wir diese Nebenrechnung hier machen. Erstens muss man es mal gesehen haben. Zweitens brauchen wir diese Betrachtung hier. Wir brauchen das Argument, warum real und Imaginärteil hier in Q landen. Denn jetzt kommt noch etwas Anschauliches sozusagen. Wenn Sie sich die ganzen Zahlen mal vorstellen, wie auch immer Sie das tun, Zahlensprache oder anders. Und jetzt denken Sie an eine rationale Zahl. Wie weit ist die nächste ganze Zahl weg? Höchstens. Sie haben irgendeine Bruchzahl, irgendeine rationale Zahl. Wie weit ist die nächste ganze Zahl höchstens weg? Vorschlag?
Einhalb.
Warum?
Naja, weil man es als zwischen zwei ganzen Zahlen immer genau die kleinere ganze Zahl plus 0,5, also plus 1,5 ist. Und darum, was genau in der Mitte ist, ist die größte Entfernung zwischen den beiden ganzen Zahlen.
Genau. Wenn es genau dazwischen liegt, hat man 1,5 zu beiden Seiten, kann sich quasi entscheiden. Aber sobald man in eine Richtung ein Stück näher dran ist, dann genau, ist es sogar einmalig. Okay. Das heißt, wir sind immer höchstens 1,5 weg. Und das heißt, dass wir, das ist jetzt so eine Art Approximationsspiel, was wir hier spielen. Wir schnappen uns diese Koeffizienten, die herausgekommen sind, beim Finden eines Inversen in C. Das sind Elemente aus Q. Jetzt wissen wir, dass es möglicherweise keine Elemente aus Z sind, aber wir sind sozusagen nicht zu weit weg. Wir können jetzt diese Koeffizienten, die da stehen, approximieren durch ganze Zahlen. Und wir werden gleich sehen, dass diese grobe Approximation reicht, um die Rechenregel hier des Zeilenrest hinzukriegen. Das ist die Idee. Wenn man sich das grafisch vorstellen will, und das hat auch was damit zu tun, welche Ringe diese schöne euklidische Eigenschaft haben und welche nicht, jedenfalls Teilringe von C, dann hat das was mit dieser Idee der Approximation zu tun. Und je besser man approximieren kann, desto wenn man gut approximieren kann, wenn man alles gut abdeckt sozusagen mit so Kugeln mit einem gewissen Abstand um das Zahlengitter herum, was durch Z markiert wird, dann ist das, was rauskommt, ein euklidischer Ring, dann funktioniert das mit Teilen und Rest. Wenn diese Approximationskugeln darum zu klein werden, dann sind da Lücken und dann sind da einmal komplexe Zahlen, die man nicht mehr abdeckt, und dann ist der Ring, den man da gerade beschreibt, auch nicht mehr euklidisch. Häufig wird es dann ganz schlecht und der hat auch viele andere schöne Eigenschaften. Das ist ein Thema, wenn sich jemand dafür interessiert, da kann man schön pro Seminar oder Seminarvortrag drüber halten. Man kann diese Ringe sehr gut verstehen, die so ähnlich aussehen wie ZI, aber wo dieses Gitter, was man da beschreibt, halt ein bisschen anders aussieht, ein bisschen gröber oder ein bisschen feiner. Und da sieht man, dass diese Eigenschaften dann sehr schnell anfangen zu wackeln. Rechnen wir einfach mal los und die Idee, die werfe ich dann gleich mit in den Topf. Erstmal schreiben wir das Inverse. Beim Rechnen in C. A plus BI mal, ich schreibe das Inverse jetzt hin, das darf ich, weil ich gesagt habe, dass wir in C rechnen, x plus y minus minus 1. Das ist, da rechne ich jetzt mehrere Schritte, setze das ein, was hier steht, und bekomme dann raus, ich glaube immer noch, dass da irgendwo ein Minus drin ist, und bekomme raus A plus BI mal x minus y. Ein. Ich glaube, da ist ein Tippfehler. Genau, da ist nämlich dann unten richtig. Das heißt, da war ich einfach nur schlüssig und ich habe es da drüben zum Glück richtig gemacht. Okay. Real- und Imaginärteil von diesem neuen Zeug liegen in Q. Ich würde dem gerne einen Namen geben. Diesem ganzen Element hier. Das rechne ich jetzt nicht als aus, aber ich würde dem gerne einen Namen geben. Und zwar nenne ich das C plus D. Das ist eine komplexe Zahl, bei der C und D, also diese beiden Teile, in Q liegen. Das folgt aus unserer Vorbemerkung. Und jetzt kommt diese Approximationsgeschichte. Wir approximieren C und D durch ganze Zahlen. Seien also C Stern und D Stern aus Z. So. Das betragsmäßig, also ich will mich nicht darum kümmern, was jetzt rechts oder links näher dran ist. Ich möchte einfach was haben, was betragsmäßig höchstens um 1,5 entfernt ist. Das heißt, ich möchte gern haben, C Stern minus C soll betragsmäßig kleiner gleich 1,5 sein. Das ist einfach die ganz normale Betragsfunktion in den reellen Zahlen. schon Zahl ist. Und da kommt gleich noch ein Rest R, den wir auch schon definieren. Was ich noch sagen möchte hier ist, dass wenn man sich jetzt hier die gaußsche Zahlenebene vorstellt und das Gitterzentrum, dann würde man sehen, wenn man das einzeichnen würde, dass das nicht weit weg ist von dem Originalelement, das hier rausgekommen ist. Jetzt kommt noch ein R. R soll sein x plus y mal, jetzt kommt in Klammern c plus di und dann minus c Stern plus d Stern i. Wie muss man sich das vorstellen? Ich versuche auch hier nur zu erklären, wie man darauf kommt. Das hier hinten ist sozusagen der Fehler, den wir machen. Das ist das echte Element, was rausgekommen ist beim Teilen in C. Das ist die ganze gaußsche Zahl, mit der wir approximiert haben. Das heißt, das ist so ein Maß für den Fehler, den wir da gemacht haben. So, wenn man das so definiert, Q und R, was bekommt man dann? Na, man kann jetzt einmal alles ausrechnen.
Kleiner.
Elemente gebastelt, zum Teil mit Rest. Die Idee war eine Approximation. Und wir haben gezeigt, dass man dann so ein Q und so ein R hinschreiben kann. Und wenn R nicht 0 ist, dann ist der Normwert sogar echt kleiner geworden. Genauso wie wir das haben. Das war Teil 3 des Beispiels. Und jetzt kommt Teil 4. Der ist sehr kurz, weil ich den. Oh, Entschuldigung, ich habe einen Froschenhals. Man soll halt nicht morgens mit offenem Mund auf den Knie über den Rasen krabbeln. Was? Froschenhals. Thank you. hinaus wollen, ist so eine Art, okay, ich stelle mir das immer so vor, und Sie werden später irgendwelche Bilder malen wahrscheinlich, das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Ich stelle mir das immer so vor. Stellen wir uns vor, ich bin ein euklidischer Ring. Das sind ziemlich viele, ziemlich spezielle Eigenschaften. Um mich herum sind jetzt noch so ein paar euklidische Ringe, aber es sind nicht so wahnsinnig viele. Irgendwann hört das auf mit der Eigenschaft euklidisch zu sein. Dann kommen die Hauptidealringe. Wir euklidischen Ringe hier in der Mitte, wir sind auch Hauptidealringe. So. Das ist dann der nächste Kreis quasi. Dann kommt als nächstes, das zeige ich Ihnen später, dann kommen die faktoriellen Ringe. Alle Hauptidealringe sind faktoriell, das ist nicht so offensichtlich. Das heißt, da ist dann noch mehr, da sind dann die faktoriellen Ringe, das sind ziemlich viele. Und dann, noch ein Stückchen weiter weg, vielleicht Sie alle, kommen die Integritätsbereiche, das sind dann nochmal mehr. Und dazwischen sind wirklich immer Grenzen. Nicht jeder Integritätsbereich ist faktoriell, nicht jeder faktorielle Ring ist ein Hauptidealring und so weiter. Und dann jenseits von uns allen, irgendwo draußen, auf der Wiese, sind dann noch die kommutativen Ringe mit 1- und 0-Teilern und so, die so komisch sind. Okay, also kann man sich das vorstellen. Euklidisch sein ist das Speziellste und dann von da aus wird es allgemeiner. Und wir gehen das hier Schritt für Schritt durch und zeigen diese Implikation. Irgendwelche Ideen? besonderen Idealen versuchen, die man so kennt? Was für besondere? Ja?
Ja, wenn ich auch entweder der Null, also das Ideal mit nur Null verwendet ist oder der ganze Ding.
Genau. Was ist los in dem Fall, wo J das Null-Ideal ist? Was kann man dann als Erzeuger nehmen?
Die Null selber.
Die Null selber ist ein wunderschönes Hauptideal. Bisschen langweilig, aber okay. Was ist, wenn das Ideal der ganze Ring ist? Wieso ist es dann ein Hauptideal?
Wenn ich dann die 1 nehme.
Ja, genau, wir haben ja eine 1. Ja, super, dankeschön. Normfunktion anwenden. Das ist ja das einzige Werkzeug, was wir hier gerade haben, mit dem wir arbeiten können. Sei jetzt also A aus J ohne 0. Dann dürfen wir die euklidische Normfunktion auf A anwenden und wissen, dass eine natürliche Zahl rauskommt. Ist eine Motivation für die folgende Definition. Sei F die Menge aller Elemente M aus den natürlichen Zahlen. Das ist also eine Teilmenge von N. Vorsicht, keine Teilmenge vom Ring R. Das ist die Menge aller natürlichen Zahlen, die als Normfunktionswert vorkommen von Elementen aus dem Ideal J. Natürlichen Zahlen haben. Was können wir tun? Ich freue mich, wenn Leute sich an Dinge erinnern, die lange her sind. Wollen Sie?
Ich würde sagen, wir können es mal in der vollständigen Definition zu machen.
Das ist auch eine Idee. Ja, könnten wir machen. Dann würden wir was zeigen wollen für alle natürlichen Zahlen. Aber es ist nicht klar, wie groß M ist. Also, was für andere Ideen haben wir vielleicht noch? Was kann man noch machen? In natürlichen Zahlen? Stichwort nicht leere Teilmenge. Jede nicht leere Menge von natürlichen Zahlen hat ein kleinstes Element. In dem Fall finden wir also hier in M so ein Element, das mir die kleinste natürliche Zahl, die da vorkommt, annimmt. Richtig. Vielen Dank. Wollen wir das mal nennen? Es muss irgendeinen schönen Namen kriegen. M0. Sei M0 aus M ein kleinstes Element. Das heißt, unter allen natürlichen Zahlen, die als Normwert vorkommen von etwas aus J, ist M0 die kleinste. Aha. Jetzt gibt es dazu ein Element B, oder A oder A0 oder sonst was diesen Wert annimmt. Kann es sein, dass A0 das Nullelement ist? Nein. Denn der Normwert ist dafür definiert, so haben wir das ja hergenommen. Das heißt, A0 ist nicht 0. Und der Trick wird sein, zu zeigen, dass das Ideal J aus allen Vielfachen von A0 besteht. Das heißt, wir werden uns jetzt überlegen, dass man jedes Element aus J ohne Rest durch A0 teilen kann. Und wenn ich jetzt schon sage ohne Rest, dann ist das ein Hinweis auf unsere Methode. Wir benutzen die euklidische Normfunktion, und zwar in der Funktion Teilen mit Rest. Okay, wir zeigen also, J ist in Wirklichkeit A0 mal R. Das heißt, J ist dann wirklich ein Hauptideal und wir haben sogar einen Erzeuger hingeschrieben. Das ist das, was wir zeigen. Dafür machen wir Teilen mit Rest. Sei also irgendein Element aus J beliebig. Sei C aus J beliebig. Okay, wenn C 0 ist, dann schreibe ich einfach C als 0 mal A0 und bin fertig. Da muss ich mir keine Gedanken machen mit Teilen mit Rest. Also kann ich mir C als ungleich 0 hernehmen und dann mache ich Teilen mit Rest, denn dann sind ja C und A0 beide ungleich 0 und dafür ist Teilen mit Rest definiert. So, jetzt kommt also NF2. Es gibt irgendwelche Elemente, nennen wir sie wieder Q und R, genauso wie in der Definition. Es gibt Q und R aus dem Ring so, dass man schreiben kann, wir wollten ja jetzt das C durch A0 teilen mit Rest. Das heißt, wir können schreiben C gleich Q mal A0 plus R. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten in NF2. R ist gleich 0 oder R ist nicht 0 und der Normwert wird aber echt kleiner als der von dem Element A0, durch das wir geteilt haben. Okay. Wir sind fertig, wenn wir zeigen können, dass R gleich 0 ist. Denn wenn R gleich 0 ist, dann steht hier, dass C ein Vielfaches von A0 ist. Das heißt, alle Elemente aus J sind Vielfach von A0, so wie wir es hier behaupten, und dann ist alles fertig. Wie können wir jetzt damit umgehen, oder wie werden wir diesen anderen Fall los, den es theoretisch gibt? Nämlich den, dass der Normwert da kleiner wird. Naja, das A0 ist ja nicht irgendein Element. Wir haben das A0 ja ganz speziell ausgewählt, und das hatte was mit der Norm zu tun. Angenommen, es sei R ungleich 0. Dann ist nach dem, was hier oben steht, wenn das nicht gilt, dann muss das gelten. Dann ist also der Normwert von R kleiner als der Normwert von A0. Wir werden zeigen, dass das unmöglich ist, indem wir uns überlegen, dass das Element R aus dem Ideal J kommt. Aber im Ideal J schon haben wir unser Element R so gebastelt, dass man sieht, dass es im Ideal ist. Okay, wir kommen dann gleich zu einem Thema, das gerne mal für Missverständnisse sorgt. Und zwar auch wieder wegen Sprache und auch wieder deshalb, weil man da Sachen aus der Schule schon so ähnlich kennt. Ich rede von größten gemeinsamen Teilern. In der Schule ist die Sprachregelung häufig, dass man über den GGT spricht und dann meint man den größten gemeinsamen Teiler in den natürlichen Zahlen. Das ergibt da so auch Sinn. In dem Kontext, den wir hier haben, ergibt es so gut wie nie Sinn, von dem größten gemeinsamen Teiler zu sprechen. Deswegen ist es dann in diesem Kontext auch falsch. Ich werde da gleich darauf hinweisen und wir werden es zusammen sagen, mehrmals. Hier in dieser Vorlesung, in dem Kontext von Ringen und im Kontext von Teilbarkeit in Ringen, gibt es so gut wie immer mehrere größte gemeinsame Teiler und nicht nur den einen. Das heißt, wenn Sie dann den schreiben, ist es falsch. Das ist die nächste Definition.
Thank you.
mit Trag oder sowas, denn in vielen Ringen ergibt es überhaupt keinen Sinn. Was soll das sein? Wir brauchen also ein Maß für die Größe, was in jedem Ring funktioniert. Und das sieht so aus. Falls wir noch einen weiteren gemeinsamen Teiler finden, nennen wir ihn S.
Schule wäre das wahrscheinlich sowas gewesen wie der GGT ist 1, bei
man zu 1 wäre Einheiten. Und genau das ist es. Vielen Dank. Vielen Dank. Und genau das ist es. Das definiere ich jetzt direkt für mehrere. Wir werden es häufig nur für 2 brauchen, aber ich nehme die Elemente von da oben. X1 und Xn, die wir schon haben. Merksatz, es heißt ein GGT, da habe ich jetzt schon so oft drauf rumgetrampelt, dass wir das heute nicht noch 10-mal ganz laut sagen müssen. Aber ich werde ganz doll schimpfen, jedes Mal, wenn Sie das falsch machen. Beispiel. Ein Mini-Mini-Beispiel zum Illustrieren. Nehmen wir mal 3 ganze Zahlen, und zwar 3, minus 9 und 24. Und wir arbeiten in Z. Was haben diese 3 Zahlen für GGTs in Z? Sie dürfen. Nicht zueinander assoziiert. Kann das sein, dass das beides GGTs sind, wenn die nicht zueinander assoziiert sind? Also 1 ist natürlich ein gemeinsamer Teil, aber ist 1 auch ein GGT? Wir können ja mal kurz drüber sprechen. 1 ist ein gemeinsamer Teil von diesen ganzen Leuten, aber 3 ist auch 1. 3 teilt 3, 3 teilt minus 9, 3 teilt 24 und 3 teilt aber nicht 1. Deswegen ist nur ein gemeinsamer Teil, aber kein größter. Aber es gibt außer 3 noch mehr. Danke, dass sich jetzt viele Leute melden. Das finde ich sehr schön. Wollen Sie? Minus 3. Gibt es noch mehr? Gibt es noch mehr? Wenn ja, dann sagen. Und wenn nein, dann begründet, warum nicht. Was denken Sie?
Warum?
Richtig. Wir sind jetzt durch mit den Assoziierten und das heißt, noch mehr GGTs können wir dann finden. Danke. Genau. Sehr gut. Ich schreibe nochmal dazu, 1 und minus 1 sind gemeinsame Teiler, aber keine Größen. 1 und minus 1 sind gemeinsame Teiler. Ich kürze es mal ab mit GT, aber keine GGT. Sind die Teiler fremd, diese 3 Zahlen in Z? Diese Gesichter, ich finde das so herrlich, wenn ich sowas frage. Manchmal kann ich das nicht so richtig lesen, ob ich sie jetzt unterfordere und langweile oder ob sie gerade nicht wissen, was ich will. Und dann gibt es manchmal diese Fragen, und dann gucken sie mich so, nee, ist klar, was fragen Sie? Gut, jetzt hätte ich gerne eine von diesen Personen mit diesem sehr klaren Gesichtsausdruck. Ich fand das herrlich, danke. Da hinten zum Beispiel, ein paar so geguckt wie, nee, es ist doch klar. Wollen Sie es erklären? Richtig, genau. 3 minus 3 sind keine Einheiten und deswegen sind diese drei Zahlen auch nicht teilerfremd. Dankeschön. Es ist super, wenn Ihnen das so klar ist. Ich freue mich darüber sehr und ich nehme auch gern die ausdrucksstarken Gesichter. Finde ich super. Warnhinweis. Warnhinweis. Wenn Sie irgendeinen komischen Ring haben und da drin irgendwelche komischen Elemente, dann müssen die keinen GGT haben. Das gibt's alles. Es gibt, also Ringe sind seltsam, wissen wir inzwischen. Es gibt Ringe, bei denen Sie Elemente hinschreiben können, für die Sie keine GGTs finden. Denn egal, was für gemeinsame Teiler Sie finden, das klappt nicht, dass sich da irgendwas noch gegenseitig teilt. Und es gibt sozusagen nichts Größtes. Unerfreulich. Sehr unerfreulich. Werden wir natürlich alles kennenlernen. Heißt aber auch, dass umso wichtiger ist, dass wir bei den Klassen von Ringen, die wir schon kennen, einfach mal nachgucken, in welchen davon man denn immer GGTs findet. Das folgende Dilemma ist dabei ein Hilfsmittel. Das Dilemma ist ziemlich länglich, der Beweis ist ganz kurz und der ist deswegen auch eine Übungsaufgabe. Ja? Das beantworte ich nicht. Nee. Es gibt ja Aufgaben dazu und Kram und diese Ringe sind beliebig seltsam und spannend. Man findet ja die komischsten Dinge. Und wenn Sie da später noch Specials zu wollen, mache ich da gerne eine Podcast-Folge. Aber erstmal möchte ich Ihnen selber den Spaß gönnen. Wirklich. Man muss damit mal rumgerechnet haben. Man muss das mal gesehen haben, dass man GGTs sucht und einfach keine findet. Und zwar nicht, weil man zu lustig ist, sondern weil einfach keine da sind. Manche von Ihnen das auch, aber euklidische Ringe heißen ja nicht umsonst euklidische Ringe. Und dann habe ich mir gedacht, möchte ich so etwas wie den euklidischen Algorithmus auch allgemein da besprechen. Und es hätte es dann ein Spezialfall. was kann man vielleicht besonders gut beim Computer implementieren, was lässt sich gut algorithmisch handhaben. Da kommt jetzt also Satz 3.6 und es ist gut, dass das Lemma da steht, dann sehen Sie nämlich gleich direkt, dass wir einfließen. Werden kleiner. Denn wir machen Teilen mit Rest mit der Normfunktion sowie im euklidischen. Boolschen Ring das definiert ist. Das heißt, es ist nicht irgendeine Rechnung, sondern es ist das Teil mit Rest aus NF2. Das alles sind noch Voraussetzungen. Das war die Definition von den Rs. Und jetzt kommt der Witz. Dieses Verfahren hört irgendwann auf. Diese Folge von Rs, die geht nicht unendlich lange weiter, sondern irgendwann ist Feierabend. Feierabend heißt, man landet irgendwann bei 0 und dann geht man zum Schritt davor und sieht einen GGT von A und B. Das heißt, es ist eine Methode, in euklidischen Ringen GGTs zu bestimmen. GGTs zu finden, als kleinen, Spoiler vorweg, GGTs gibt es in noch allgemeineren Ringen. Man muss dafür nicht euklidisch sein, es reicht was Schwächeres aus. Aber in diesen anderen Ringen hat man eventuell keine euklidische Normfunktion, da wird das nicht funktionieren, da brauchen wir also andere Methoden. Und tatsächlich habe ich mir für verschiedene Klassen von Ringen verschiedene Methoden überlegt, wie sie dann immer auf verschiedene Arten GGTs finden können, sodass sie dann ihre Lieblingsmethoden aussuchen. Funktionieren. Und wenn wir das mit dem Lemma von vorhin vergleichen, dann sehen wir alle DGTs von dem Element und dem Element teilen auch das und andersrum. Das war genau das, was im Lehrer vorher stand. Und das heißt, dass dieses Element R i minus 1, was man genau davor noch als Rest bekommt, also das letzte Mal, wenn ein Rest entsteht, der nicht null ist, dass dieses Element ein Teiler sein muss von den ursprünglichen Elementen A und B. Denn gucken wir nochmal, hier vorne kommen A und B vor und mit dem Argument von gerade sind alle Teiler von A und B, also von diesen ersten beiden hier, auch ein Teiler von dem nächsten folgenden, von R2 und so weiter. Alle DGTs von diesen beiden sind auch Teiler von dem nächsten. Und so geht es durch bis zum Schluss. Und das Lemma sagt, dass es in die andere Richtung auch funktioniert. Das heißt, irgendwann landen wir bei R i minus 1. Und R i minus 1 ist dann ein DGT von R i minus 1 und R i, denn R i ist ja 0. Das ist der Witz. Deswegen habe ich für die Definition das auch extra mit dazu geschrieben. Es ist R i minus 1 ein DGT von R i, was dasselbe ist wie 0. Und R i minus 1, siehe Spezialfall aus der Definition für gemeinsame Teiler. Und jetzt kommt das Lemma, was wir davor hatten, Lemma 3, 5. Wenn Ri minus 1 ein DGT von zwei aufeinanderfolgenden hier ist, also von diesen beiden letzten, dann ist es auch ein DGT von dem Element mit dem davor und dann von dem mit dem davor und so weiter. Und irgendwann ist dann ein DGT von diesen beiden, mit denen wir angefangen haben. Das ist schon der ganze Witz. Das heißt, Sie können, wenn Sie in einem euklidischen Ring arbeiten und einen DGT finden wollen, oder wenn Sie alle DGTs finden wollen, dann können Sie diesen Algorithmus durchlaufen, mit der Hand einfach aufrechnen. Und dann nehmen Sie, schnappen Sie sich das Element, was am Ende rauskommt, vor 0, das ist einer ihrer DGTs und alle Assoziierten davon sind dann die komplette Menge von DGTs. Die nächste Methode, um DGTs zu finden, bezieht sich auf Hauptidealringe und das machen wir am Donnerstag. Bis dann!